Wie heißt der heutige Sonntag? Rogate. Zu Deutsch? Betet. Ja, und ums Gebet sollte es auch heute gehen. Ich habe mal nachgesehen, wo das erste Mal in der Bibel vom Beten die Rede ist. Ich wusste es nicht. Als ich nachgesehen hatte, habe ich meine Frau gefragt. Die sagte auch, das erste Mal weiß ich nicht. Wer weiß denn von euch, wer zuerst gebetet hat? Also nicht mit Gott gesprochen, sondern wirklich, wo es steht, beten. Abraham betete für Abimelech. Und das war ein Fürbittgebet. Und das beruhte darauf, dass Abraham nicht ganz ehrlich war. Er hat nämlich seine Frau als Schwester ausgegeben und Abimelech hat gesagt, ja, wenn das seine Schwester ist, kann ich die mir zur Frau nehmen. Und dann hat Gott dem Abimelech einen Traum gegeben und hat ihm gesagt, das ist nicht nur seine Schwester, das ist seine Frau. Und wenn du diese Frau behältst, dann wird es deinem Haus und deinem ganzen Geschlecht schlimm ergehen. Am nächsten Morgen lässt Abimelech den Abraham rufen und sagt, wie konntest du mir das antun? Deinetwegen hat Gott so gesprochen, hast zu mir gesprochen. Deinetwegen ist so eine Strafe für mich angekündigt worden. Und dann heißt es, und Abraham betete für Abimelech und dann wurde all das, was angekündigt war, abgesagt und war erledigt. Ich habe so einige Bibelstellen einmal rausgesucht, einfach nur Verse, die möchte ich mal zum Anfang lesen. Wie gesagt, die erste habe ich eben schon gelesen. Es sind viele, viele mehr, aber ich habe so einige bloß rausgesucht. Es sei aber auch ferne von mir, mich also am Herrn zu versündigen, dass ich sollte ablassen, für euch zu beten und euch zu lehren, sagt Samuel zum Volk Israel. Als nun David erfuhr, dass solches Gebot unterschrieben wäre, Daniel unterschrieben wäre, ging er hinein in sein Haus. Und er fiel des Tages dreimal auf die Knie, betete, lobte und dankte seinem Gott, wie er bisher zu tun pflegte. Wir wissen, dass dieses Handeln dann dazu führte, dass Daniel in die Löwengrube geworfen wurde. Und aus dem Neuen Testament, und es begab sich, dass er an einem Ort war und betete. Als er aufgehört hatte, sprach einer seiner Jünger zu ihm, Herr, lehre uns beten, wie auch Johannes seine Jünger lehrte. Paulus schreibt an die Römer, desgleichen hilft auch der Geist unserer Schwachheit auf, denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie sich's gebührt, sondern der Geist selbst vertritt uns mit unaussprechlichem Seufzen. Paulus an die Kolosser, wir danken Gott, dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, alle Zeit, wenn wir für euch beten. An Timotheus, so ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen tue Bitte, Gebet, Fürbitte und Danksagung für alle Menschen. Und die letzte Stelle im Alten Testament steht auch im letzten Buch der Bibel, im letzten Kapitel. Und ich, Johannes, bin es, der dies gehört und gesehen hatte, fiel ich nieder, um anzubeten. Die Jünger haben Jesus gebeten, ihnen Unterweisung zu geben, wie sie beten sollen. Denn das haben sie gespürt, dass sie aus ihrer Tradition heraus das rechte Beten nicht kannten. Und Paulus schreibt es ja dann auch, wir wissen nicht, was wir beten sollen mit unserem geistlichen, mit unserem normalen menschlichen Verstand. Lehre uns beten. Ist es wichtig, dass Jesus uns lehrt, wie wir zu beten haben? Jesus sagt dann, wenn ihr betet, sollt ihr nicht plappern wie die Heiden. Denn sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Fiel mir sofort Elia ein auf dem Karmel. Wie ging das den Baalspriestern? Sie schrien zu ihrem Baal. Sie ritzten sich, verwundeten sich, bluteten vor dem Altar, um den Baal ja zu stimmen. Und alles Zetern, alles Jammern, alles Klagen half nichts. Und Elia dagegen im Auftrag Gottes stellt sich hin und bittet Gott, dass er sich beweist. Und es geschieht. Vieles Reden ist nicht nötig. Denn Jesus sagt, euer Vater weiß, was ihr bedürft. Ja, wenn das so ist, dann können wir ja aufhören zu beten. Dann brauchen wir das ja nicht mehr. Wenn Gott schon alles weiß, wozu sollen wir dann mit ihm das noch reden und noch sagen, was wir von ihm möchten? Er weiß doch alles. Ja, er weiß alles. Und jedes Mal, wenn ich über das Gebet nachsinne, fällt mir ein, als ich Soldat war in Oranienburg, bin ich ja auch in die Gemeinde gegangen und bin einmal auch beim Gottesdienst gewesen und der damalige Leiter des Kindergottesdienstes, er stand dann da und sagte, stellt ihr euch denn vor, er hatte 6 Kinder, ja, ne? 6? 6 Kinder hat er gehabt und wir sitzen am Tisch und meine Kinder, die wissen ja alles, was nötig ist, was sie haben wollen. Ich weiß das ja alles. Und stellt euch mal vor, die sagen einfach nur Papa Brot, Papa Kartoffeln, Papa Salz oder was auch immer. Sagt er, das wäre für mich eine Beleidigung. Dieses Gleichnis oder dieses Beispiel fällt mir immer wieder ein. Und wenn wir mit Gott so handeln würden und sagen, naja, lieber Gott, dann mach doch. Das ist keine Beziehung. Beziehung, und Jesus lehrt ja dann zum Beten, unser Vater. Es ist diese Beziehung, Kind-Vater. Und wo eine Normalbeziehung Kind-Vater besteht, ist es auch normal, dass sich Vater und Kind, Sohn oder Tochter oder Mutter und Tochter oder wie auch immer, dass die sich unterhalten, dass sie auch die Probleme und Sorgen, die einen jeden bewegen, gegenseitig austauschen, um auch dann das Verständnis vom anderen zu bekommen. Denn wenn ich meine Sorgen oder das, was mich bewegt, jemand sage, dann erwarte ich ja auch Verständnis dafür. Es muss ja nicht immer gleich sein, dass er sagt, das ist alles gut, was du machst. Aber wenn er das versteht, dann kann er mir auch einen guten Rat geben. Und genauso ist es wichtig, dass wir mit Gott reden, dass wir mit ihm beten und ihm das sagen, was uns bewegt. Denn alle eure Sorge werft auf ihn. Das dürfen wir Gott ruhig anvertrauen. Eine andere Stelle, über die ich vor vielen Jahren schon einmal gepredigt habe, da waren wir noch gar nicht hier. Aber eine ganz bekannte Stelle, die wird auch vielfach gern zitiert, Psalm 50, 15. Das ist aber nur der halbe Satz. Der ganze Satz heißt: Opfere Gott Dank und erfülle dem Höchsten deine Gelübde, und rufe ihn an in der Not, so will er dich erretten und du sollst ihn preisen. Diese zweite Hälfte wird gern zitiert. Wenn du Probleme hast, dann ruf einfach zu Gott und er wird dir helfen. Aber es gibt diese Vorbedingung, dass ich mit Gott in einer Verbindung stehe. Es gibt die Vorbedingung, dass ich Gott in allen Lebenssituationen ernst nehme. Und es fordert, dass wir das, was wir Gott versprochen haben, auch ausleben und erfüllen. Wenn Gott mir das gibt, dann will ich. Und wenn das dann geschehen ist, ja, dann ist alles wieder vorbei. Das, was ich Gott einmal versprochen habe, das gilt dann nicht mehr. Ich habe es ja glücklicherweise nicht erleben müssen, aber ich habe mir sagen lassen von denen, die es erlebt haben, wie viele im Krieg zu Gott geschrien haben: Wenn du mich hier herausbringst, dann soll mein Leben dir gehören. Als der Krieg vorbei war, als man wieder in Sicherheit war, war das ganze Versprechen vergessen. Und ich denke, es gibt in jedem Leben so Situationen, wo wir nicht mehr ein- noch auswissen und sagen: Gott, wenn du mir jetzt hilfst, dann soll das auch meine Schlussfolgerung sein. Was du Gott versprochen hast, das ist nicht im Papierkorb gelandet, sondern das ist bei Gott gegenwärtig. Und er wartet darauf, dass du dein Versprechen einhältst, dass du zu dem Wort, das du gegeben hast, stehst. Und darum ist es gut, dass wir uns selbst auch immer wieder mal Gedanken darüber machen, was wir so von uns geben. Ob laut oder leise, ob vielleicht auch nur gedacht oder auch laut hinausgeschrien. Ein Versprechen, das wir gegeben haben, sollte uns auch wirklich ernst sein. Wir kennen das auch als Menschen, wenn uns jemand etwas verspricht und das Versprechen nicht einhält, dann sind wir enttäuscht. Und wenn das immer wieder passiert, dann sagen wir zum Schluss: Ja, auf seine Versprechen können wir ja gar nichts geben. Oder ist es nicht so? Wenn uns jemand immer etwas verspricht und nicht hält, dann nehmen wir sein Wort nicht mehr ernst. Und auch Gott nimmt unsere Versprechen ernst. Das, was wir ihm gelobt haben, sollen wir auch erfüllen. Und wenn diese Beziehung, diese enge Beziehung zu Gott besteht, dann gilt uns auch das andere, das so wichtig ist und das uns auch so viel Trost gibt. Wenn du in Not kommst, und das gilt nicht nur für die, die Gott ferne sind, in Not kommen auch Menschen, die mit Gott gehen, die mit Jesus gehen, die auch sie erleben Not, Anfechtung, Krisen im Leben. Das ist ganz normal, denn wir sind, solange wir hier auf dieser Erde sind, Menschen mit Fleisch und Blut und können über unseren menschlichen Schatten nicht hinausspringen. Diese Situationen sind uns sicher bekannt. Manche Krankheit, manches Leid, das uns angetan wurde, manches Leid, das wir erfahren haben, manchen Schmerz, manche Trennung. All das, was uns belastet, was uns wirklich niederdrückt, das dürfen wir Gott bringen. Egal welche Not es ist, Gott hört auf unser Rufen. Und Gott erhört unser Rufen. Jetzt könntest du ja sagen, ich habe den lieben Gott schon zigmal gebeten, er möchte mir ein großes Auto schenken, weil ich mit dem Kleinen nicht mehr zufrieden bin. Oder ich brauche irgendetwas anderes in meinem Leben. Wenn ich mich mit dem anderen vergleiche, dann fehlt mir dies, fehlt mir das. Lieber Gott, sorg dafür, dass alles gut wird. Das sind keine Nöte, die Gott so wörtlich erfüllt. Denn auch wir haben die Erfahrung gemacht, manche Bitte wird einfach nicht so erfüllt, wie wir es uns denken, wie ich es mir vorgestellt habe. Und dennoch wissen wir, dass Gott auch mit uns seinen Plan und sein Ziel hat. Ich sage es mal jetzt privat. Ihr kennt meine Frau, wisst um ihre Probleme, ihre Schmerzen und auch das ist uns ein Gebetsanliegen. Und doch haben wir bisher keine Hilfe erfahren, so wie wir es uns vorgestellt haben. Dass sie plötzlich wieder ohne Schmerzen ist. Aber wir haben erfahren, dass Gott bei allen Schmerzen begleitet und Kraft gibt. Gottes Hilfe sieht anders aus, als wir es uns vorstellen und als wir es Gott vorschreiben möchten. Wir sind mit unserem menschlichen Verstand begrenzt. Wir können nur so weit sehen, wie unser Auge reicht, bis zum Horizont. Darüber hinaus können wir nicht schauen. Und das, was wir meinen, für uns gut wäre, muss Gott noch längst nicht als gut ansehen. Bruder Wolfgang Günther hat es einmal erzählt, in Stralsund war er schon als Pastor. Da wurde er mal zu einem schwerkranken Mann gerufen. Krebs hatte er und er war in seinem Krebsleiden sehr ungeduldig. Hat in seinem Schmerzen seine Frau und die ganze Familie traktiert. Er musste im Mittelpunkt stehen und alles andere musste nach seiner Pfeife tanzen. Belastung für die Familie, Belastung für alle seine Freunde und Bekannten. Nun, Bruder Günther, nun komm doch mal und bete über diese Menschen. Steht doch in der Bibel geschrieben, wenn jemand krank ist, dann rufe er die Ältesten, dass sie beten und es wird besser werden. Und das hat der Wolfgang Günther dann so erzählt. Dann war er da, hat mit ihm gesprochen, die haben sich gegenseitig ausgetauscht und er hat dann für diesen Menschen gebeten. Um Gottes Hilfe, um seinen Beistand, um seine Kraft. Auch um Gesundheit gebetet. Aber er wurde nicht gesund. Er ist an der Krankheit gestorben. Aber von dem Moment an war er ein anderer Mensch. Er war nicht mehr der Tyrann der Familie, nicht mehr der, der sich selber so wichtig nahm und alle anderen nur nach seiner Pfeife tanzen sollten. Er war der, der bereit war, Gott zu begegnen. Besser werden muss nicht immer nach unseren Vorstellungen geschehen. Besser werden ist, wenn wir wirklich in Christus zur Ruhe kommen. Gottes Hilfe sieht oft anders aus, als wir es uns denken. Und wenn Gott solche Hilfe gibt, dann kann man auch dankbar dafür sein. Gott sagt es dann, und du sollst mich preisen. Was heißt das Preisen? Ich habe jetzt Hilfe erfahren, eine Sache, die für mich weltbewegend ist, und ich gehe dann in die Ecke und sage, ach lieber Gott, das hast du aber gut gemacht. Ihr kennt alle den Begriff Lobpreis. Wenn wir uns im Gottesdienst hinstellen und Gott preisen, dann tun wir das ja nicht mit zugekniffenen Lippen und meinen, das könnte ja jetzt unser Gott hören, was wir denken. Wenn wir Gott preisen, dann tun wir es lautstark. Wenn wir Gottes Hilfe erfahren haben, will er, dass wir das auch kundtun. Und darin wird Gott geehrt und verherrlicht. Und ein letzter Gedanke, schreibt Paulus an die Thessalonicher, seid allezeit fröhlich, betet ohne Unterlass, seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes. Seid allezeit fröhlich. Das ist so ein Aufruf, hinter dem wir gleich zig Fragezeichen stellen. Wie kann das sein, dass ich fröhlich bin, wenn mir Leid widerfährt? Wie kann das sein, dass ich mich freue über Dinge, die mir zu schaffen machen, die mir Schmerzen bereiten? Und wenn es nicht Paulus wäre, der das so schreibt, dann würde ich sagen, und sicher ihr auch, der es geschrieben hat, hat keine Ahnung vom Leben. Wie war das mit Paulus, als er in Philippi war? Er wurde geschlagen, gegeißelt, ins Gefängnis gesteckt und nicht nur in die Zelle, sondern in den Stock gelegt. Das heißt, Hände und Füße waren gefesselt, sodass er nur in dieser verkrampften körperlichen Haltung sitzen konnte. Und was geschah? Paulus und Barnabas sangen und lobten Gott. Ist das normal? Ohne zu wissen, dass Gott das auch zugelassen hat und ohne den Hintergrund zu kennen, würden wir sagen, ist verrückt. Aber sie können Gott loben, Paulus und Barnabas, weil sie wissen, dass sie damit teilhaben am Leiden Jesu Christi, am Leiden Jesu für die Welt. Und auch Paulus und Barnabas dort in Philippi im Gefängnis wissen, dass sie für die Welt leiden, um der Botschaft willen. Und die Botschaft ist die gute Nachricht, die den Menschen zur Umkehr hilft. Und Paulus schreibt es ja einmal an die Korinther, was ihm alles widerfahren ist. Geschlagen, ins Gefängnis geworfen, gesteinigt, musste über die Mauer fliehen, von einer Schlange gebissen. Und dennoch hat Gott ihn hindurchgetragen und hindurch bewahrt. Und all das Schlimme, das er erlebt hat, und die Erfahrung, die er mit Gottes Hilfe machen durfte, lässt ihn zu diesem Aufruf kommen. Seid alle Zeit fröhlich. Nicht über das, was euch jetzt gerade trifft. Seid aber fröhlich darum, dass ihr wisst, dass in diesem Leid auch Jesus Christus bei euch ist. Psalm 23: Und wanderte ich im finsteren Tal, so bist du doch bei mir. Diese Nähe Gottes ist der Grund zur Freude, die uns erfüllt, auch wenn wir Dinge erleiden müssen, die uns menschlich sehr belasten. Betet ohne Unterlass. Ich kenne das noch aus meiner Jugend, wie auch in sogenannten christlichen Kreisen über diesen Vers gelästert wurde. Sollen wir denn 24 Stunden auf den Knien liegen? Sollen wir denn 24 Stunden nur noch beten und nicht mehr unsere Arbeit verrichten? Sollen wir denn nur noch immer dasselbe tun? Nein, das ist sicher nicht gemeint. Wir sind in dieser Welt und haben auch unseren Auftrag, unsere Aufgaben zu erfüllen. Wenn Paulus sagt, betet ohne Unterlass, dann heißt das, dass wir uns darauf besinnen sollen und das zu jeder Zeit, dass wir einen Ansprechpartner haben. Wir dürfen bei all dem, was wir tun, ob wir im Auto sitzen, da kann ich nicht die Augen zumachen und sagen, jetzt bete ich gerade mal und fahre mit 120 über der Autobahn. Das geht natürlich nicht. Das ist auch nicht verlangt. Aber ich weiß, dass ich auf der Autobahn, auch bei 120, sicher bin, weil Gott bei mir ist. Ich habe früher ja in meinem Berufsleben, in den letzten Jahren noch viel unterwegs sein müssen, habe auch manche brenzlige Situationen erfahren. Wenn man so in der dritten Spur ist und auch mal richtig Vollgas gibt und mit 180 durch die Gegend fährt und plötzlich kommt einer aus der Mittelspur direkt vors Auto gefahren, der gar nicht guckt, ob jemand von hinten kommt, kann ich nur sagen, Bewahrung. Gott ist da und ist Bewahrung. Und wenn ich dann sage wirklich, Gott sei Dank, dann ist das nicht nur eine Floskel, so wie es ja vielfach in unserer Sprache ist. Da wird so schnell Gott sei Dank gesagt, aber wenn ich wirklich weiß, dass ich jetzt im Moment Bewahrung, Rettung erfahren habe und ich sage, Gott sei Dank, aus Herzensgrund, ist das Beten. Saget Gott Dank alle Zeit, betet ohne Unterlass. Und seid dankbar in allen Dingen. Jetzt müsste ich nochmal das Erstgesagte alles wiederholen. Aber dankbar sein können wir nur in den Dingen, wenn wir wissen, dass Jesus bei uns ist. Ich möchte mit einem Spruch schließen, den unsere Eltern uns mitgegeben haben. Ich weiß nicht, ob sich mein Bruder darauf entsinnt, aber ich weiß, das habe ich mein ganzes Leben nie vergessen. Geh ohne Gebet und Gottes Wort nie aus deinem Hause fort. Das heißt, den Tag mit Gott beginnen. Aus dem Haus gehen bedeutet auch, aus der Sicherheit des häuslichen Bereiches herauszugehen, in die Unsicherheit der Welt. Die Unsicherheit im Verkehrsgeschehen, in die Unsicherheit vielleicht der Witterungsbedingungen. Wenn wir hinausgehen in diese Welt aus unserem Haus, dann verlassen wir den Ort der Sicherheit, der Geborgenheit. Und dann kam immer noch hinterher, also ich sage es jetzt mal im Zusammenhang, geh ohne Gebet und Gottes Wort nie aus deinem Hause fort, denn es kann vor Nacht leicht anders werden, als es am frühen Morgen war. Morgens gehst du munter, fidel, ausgeschlafen aus dem Haus, kommst auf die Straße, wirst überrollt, bist plötzlich in der Gegenwart Gottes. Es muss ja auch nicht gleich so schlimm sein. Es kann ja auch sein, dass irgendein anderes Unglück oder etwas zutrifft, was uns zu schaffen macht. Es ist so. Keiner kann für sein Leben in der nächsten Stunde garantieren. Wir tun so, als wäre das alles möglich. Mein Vater, und das ist so dieser Abschluss, ist morgens aufgestanden, steht neben seinem Bett, sagt zu meiner Mutter, mir wird so komisch, fällt um und ist tot. Wer weiß, vor 2 Minuten hat er noch nicht daran gedacht. Unser Leben ist in Gottes Hand. Und darum ist es so wichtig, dass wir mit Gott in Verbindung bleiben. Und daran erinnert uns dieser Sonntag, betet. Seid mit Gott im Gespräch, lasst diese Verbindung nicht abreißen. Amen.